Herzlich willkommen hier bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch aus der Galerie Latzer in Kurzrickenbach. Ich freue mich heute auf Marion und Gianvito Deliso aus Kreuzlingen. Sie haben 3 Kinder, eine Tochter, die Chiara, fast 10-jährig, einen Sohn, den Alessio, der wird bald 8, und den Luca, 18-jährig. Aber wir sprechen über die Chiara, denn sie hat eine seltene Erkrankung, das Rett-Syndrom, bekannt nach seinem Entdecker, dem Wiener Kinderarzt Dr. Andreas Rett, der von 1924 bis 97 lebte. Liebe Marion, lieber Gianvito, schön, dass ihr da seid und wir heute über diese seltene Erkrankung sprechen können. Ich möchte aber kurz mal vorwegnehmen, könnt ihr euch mal vorstellen, wer seid ihr? Ihr seid Kreuzlinger. Marion.
Genau. Ich bin da aufgewachsen in Kreuzlingen und da in der Schule und ganz viel Zeit immer in Kreuzlingen verbracht. Auch all meine Hobbys mit Tanzen und der Gymnastikgruppe. Genau, also ganz einheimisch da in Kreuzlingen.
Und du bist Lehrerin?
Genau, das wow. Auch noch.
Und der Gianvito, derjenige, der ein Auto einer bestimmten Marke fährt, kennt ihn?
Ganz genau, die berühmte Marke. Ganz genau, ich bin auch da aufgewachsen in Kreuzlingen. Ich bin gebürtiger Kreuzlinger, Deutschschule, meine Ausbildung gemacht, beruflich lange aber in der Ostschweiz unterwegs gewesen und seit einigen Jahren wieder in Kreuzlingen berufstätig in einer Autogarage. Genau.
Ihr habt beide vor 10 Jahren ungefähr den Kinderwunsch gespürt und habt euch eigentlich auf die Schwangerschaft gefreut. Es war ein Wunschkind und dann ist die Chiara zur Welt gekommen und alles war erstmal in Ordnung. Aber plötzlich war es das nicht mehr. Könnt ihr da mal erzählen, wie das begonnen hat?
Gern. Ja, also es war ein ganz grosser Wunsch, ein Kind überzukommen. Und wir haben auch beide ganz klar gewusst, wir wollen miteinander ein Kind. Und für mich war es auch sehr emotional, weil ja, ich bin auch noch sehr jung war. Aber wir haben immer gewusst, ich will das unbedingt. Und dann auch die ganze Schwangerschaft, die grosse Vorfreude, alles. Es war auch sehr eine schöne Schwangerschaft. Mir ist sehr gut gegangen. Wir haben auch kurz vor der Geburt noch geheiratet, also hochschwanger, und es ist uns so gut gegangen. Und ja, und wo sind auch Chiara auf die Welt gekommen ist, ist es ja ein wunderschöner Moment gewesen.
Super gewesen. Also Chiara ist auf die Welt gekommen und sie ist quietschfidel gewesen, wie jedes andere Baby auch.
Und auch die ersten Untersuchungen, alles
ganz tipptopp, normal. Ganz die erste U-Untersuchung, ja. Die erste, die zweite, die dritte. Also absolut gar keine Anzeichen, dass da irgendetwas auf uns irgendwann in Zukunft wird da entgegentreten, was da nicht sollte stimmen. Also es ist eigentlich völlig normal gewesen, eben die Schwangerschaft, die Geburt ist tadellos gelaufen und auch nachher, also bis zu ihrem ersten Geburtstag eigentlich völlig normales Baby, wie die anderen auch, und entwickelt ganz normal, hat 2-3 kleine Wörter können sagen, hat ihre ersten Versuche gemacht mit ein bisschen Roben und normal sitzen und hat gelacht und hat kommuniziert mit ihren Augen und allem drum und da, also völlig ganz normales Baby.
Und dann gab es ja irgendwie einen Initialmoment, wo ihr gesagt habt, Moment, da stimmt was nicht, da stagniert was. Wann war das und wann ist euch das so plötzlich so vor Augen gekommen, dass da irgendwas nicht sein kann?
Also gespürt hat man es, glaube ich, schon immer ein bisschen. Also es ist das Gefühl, ist wie irgendwann aufgekommen, weil ja, man vergleicht halt manchmal Kinder miteinander, und ich habe auch jemanden in der Nähe gehabt, wo gerade auch ein Kind in dem Alter hatte wie Chiara, also ein paar Monate auseinander, und dann hat man sich auch viel getroffen und sich viel gesehen. Und dann hat man schon immer gedacht, warum kriegt jetzt der Mädchen schon mega gut und Chiara noch nicht. Aber man hat sich noch nicht dabei gedacht. Es ist einfach ja, für uns normal gewesen. Chiara ist ein bisschen langsamer und da kommt dann schon. Und dann aber haben wir dann schon irgendwann ab dem ersten Geburtstag schon angefangen, Gedanken zu machen. Irgendetwas stimmt vielleicht doch nicht. Wir würden gerne mal weitere Untersuchungen machen.
Und wie lief das dann ab? Also ihr seid erst zum Kinderarzt gegangen, ja, und habt gesagt, genau. Irgendwie ist da eine Entwicklungsstörung oder ist sie lernverzögert? Oder man macht sich ja noch keine bösen Gedanken.
Nein, also man geht noch nicht mit zu diesen bösen Gedanken. Man hat einfach so das Gefühl, wo du einfach willst, dem Kinderarzt weitervermitteln. So, irgendetwas ist da irgendwie... Da stoppt irgendetwas. Das ist, sieht alles so ein bisschen auf einmal so verkrampft aus. Sie will, das ist so ein bisschen, immer so das Gefühl gewesen, die Augen haben so ausgestrahlt, hey, ich will jetzt da hinrobe oder ich will da hinkuchen, aber hey, ich brauche einfach eine halbe Ewigkeit dort hin. Und das ist so das Gefühl gewesen. Mit dem Gefühl sind wir dann auch zum Kinderarzt und haben ihm dann auch klar geschildert, so, da ist unser Gefühl. Er hat sie in dieser Zeit beobachtet, in seiner Untersuchung. Und irgendwann während dieser Untersuchung sagt er so auf einmal, ja, jetzt weiß ich, was sie meinen.
Ja, dann geht ja im Prinzip die ganze Maschinerie los. Mhm. Der Kinderarzt wird bestimmt noch nicht gesagt haben, das ist jetzt die und die Diagnose, sondern es bedarf mehrerer Abklärungen. Wie waren dann die weiteren Schritte?
Dann ist eigentlich der Prozess weitergegangen, dass wir auf dem Kinderspital St. Gallen verwiesen worden sind zu einem Neurolog. Und dort sind wir dann das erste Mal so als Familie vorbeigegangen, haben den Arzt kennengelernt und er hat sich gerne angeschaut und hat innerlich ein Gefühl gehabt, was Chiara könnte haben, und hat mal auf das eine Syndrom getestet, weil er es gefunden hat, das hat jetzt Chiara, und das hat Angelman-Syndrom geheißen, ist ähnlich verwandt mit dem Rett-Syndrom, also ähnliche Symptome, wo wir dann natürlich heim von dem Arztbesuch und jenstes nachgeforscht über das Syndrom und uns so richtig viel Angst gemacht und haben dann wie nicht gewusst, wie damit umgehen, und ja, haben dann wie
gedacht, ja, was ist jetzt so ein bisschen
Ups, jetzt erstmal.
Ja, du hast auf einmal einen Namen, du hast ein Syndrom und du, was erst was machst, gehst du googlen. Natürlich. Du nimmst damit heim und googlest dich in die Thematik rein, redest mit deinen Liebsten daheim, mit deinen Eltern, mit den Schwiegereltern, mit den Geschwistern, mit deinen besten Freunden, was könnte da sein, und wartest eigentlich nur noch auf das Telefon von der Neurologin in St. Gallen. Ist es da oder ist es da nicht? Und
aber in dem Fall war es ja die Diagnose nicht.
Nein.
Also es ist dann tatsächlich eines Tages das Telefon gekommen und sind dann auch mir angerufen und ich voll nervös. Also an dem Tag, wenn kommt das Telefon endlich? Und wo er dann anruft, sagt er mir so, ja, also das Angelman-Syndrom ist es nicht. Und dann denkst du so, zum Glück. Und dann sagt er, ja, aber es ist bestimmt etwas anderes rum. Er wüsste jetzt einfach nicht, was. Und dann denkst du einfach mal so, ja, okay, gut. Er weiß jetzt nicht, wie weiter. Wir müssen jetzt auf Zürich in die Klinik, um weitere Abklärungen machen, weil hier im Kinderspital können sie nicht weiter untersuchen.
Genau. Ja. Also neues Spiel, neues Glück. Ihr dann zum nächsten Termin, wieder Wochen verstreichen, bis man einen Termin bekommt.
Genau.
Das Kind wird wieder gepiekst, Blut entnommen.
Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Ist man dann in die Genetik verwiesen worden. Und bis man dann den Termin hat, vergönnt wieder ein paar Wochen, Monate. Und dann sind wir dann irgendeines Tages dort gewesen, jetzt in Zürich, im Unispital. Und dann hat die Ärztin Chiara nochmal komplett untersucht. Was sind die Bewegungen? Viele Fragen gestellt. Wie sind so die Abläufe? Sie beobachtet, alles abgemessen. Und natürlich Blut genommen. Und dann hat es geheißen, hey, da geht jetzt ein paar Monate. Wir klappern jetzt die Datenbank ab, auf gut Deutsch, weltweit. Was haben wir für Genfehler vorhanden? Was gibt es? Aber es ist eigentlich bewusst gemacht worden, der Mädchen hat etwas, Chiara hat etwas, definitiv. Sie ist keine Sportzünderin, da können wir schon mal ausschliessen an dieser ganzen Geschichte. Und dann ist man eigentlich nur noch heim und hat einfach, ja gut, die 3 Monate sind es, die 3-4 Monate, wo wir dann eigentlich gewartet haben, bis dann der Tag X kommt mit einem Thema. Natürlich haben wir ein bisschen daraus gelernt vom ersten Mal. Wir haben uns dann einfach gut ist gesagt, hey, wir tun jetzt nicht weiter darüber denken, oder sprich, nicht darüber denken, ist ein bisschen einfach gesagt, aber wir gehen nicht Eventualitäten durch und gehen irgendwelche Syndrome rausgoogeln, wo könnte mit den ähnlichen Symptomen, die wir beim ersten Mal ja schon angesprochen haben, weiter suchen, weil du machst dich einfach nur noch verrückt in dieser Zeit, oder?
Und das macht keinen Sinn.
Und das macht keinen Sinn, ganz genau. Und dann ist der Tag X gekommen, wo es geheißen hat, wir können dann ins Spital kommen, also wir müssen. Wir haben dann nicht per Telefon die Mitteilung bekommen. Wir konnten eigentlich auf Zürich fahren.
Für uns war es noch speziell, wir sind an dem Tag in die Ferien gefahren und haben auf dem Weg in die Ferien das Ergebnis abgeholt, sozusagen.
Genau. Wir haben den Koffer gepackt, sind auf Zürich und haben gewusst, nachher fahren wir in die Ferien. Also, und dann kommst du da rein und dann hockst du dort und dann kommst du eigentlich die Mitteilung über von dem Syndrom, von dem Rett-Syndrom. Und dann weißt du das erste Mal, Rett-Syndrom, keine Ahnung, was das ist. Kein Plan.
Rett-Syndrom. Das Wort ist gefallen. Ihr wusstet nichts davon. Jetzt mittlerweile, nach 9,5 Jahren, wisst ihr genau, um was es geht. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wollen jetzt mal wissen, was ist denn das Rett-Syndrom? Wie hat man es euch erklärt und wie erklärt ihr es mir?
Also die Frage kommt ja sehr oft an mich, vor allem auch, total, dass ich Lehrerin bin und ich viel mit der Gär auf der Straße unterwegs bin, können wir auch viele Kinder fragen. Und ich finde immer, die einfachste und schönste Antwort für Kinder ist, Chiara hat wie wir alle anderen, ist sie ganz ein normaler Mensch. Und bei ihr im Hirn haben wir ganz viele Arbeiter, die arbeiten. Und bei ihr ist es einfach so, dass nicht alle gleich gut arbeiten wie bei uns. Und vor allem beim Reden, die Arbeiter arbeiten nicht so gut, dass sie mit uns einfach kommunizieren können, auf Lautsprache. Und sie kann halt auch nicht laufen, weil die Männchen, die fürs Laufen arbeiten, die schaffen das einfach auch nicht überzubringen. Aber sonst geht es ihr ganz gut und sie ist ganz ein normaler Mensch wie mir auch.
Also kann man es zusammenfassen als, es ist eine genetische Entwicklungsstörung, die aber ausschließlich Mädchen trifft.
Genau, ich glaube, das kann besser eher.
Ja, also man kann so sagen, zu 95-99% ist es so, dass es meistens die Mädchen trifft. Das hat seltene Fälle, wo es auch Buben haben. Das Rett-Syndrom einfach ein bisschen in einer anderen Form ausgelöst. So. Aber es gibt tatsächlich auch Buben. Aber die Mehrheit ist Mädchen. Darum redet man auch oft von der Rett-Mädchen und von der Rett-Mädchen-Verein und so. Und wenn man es, sagen wir mal, medizinisch anschaut, ist es eigentlich ganz banal. Es fehlt eigentlich nur ein Protein im Gehirn, das dafür verantwortlich ist, dass die Nervenzellen dünner überkommen und die Nervenzellen eigentlich korrekt ausgewachsen sind. Beispiel, nimm einen Tannenbaum, wo seine Äste nicht schön grüne Tannen dran hat, und dann nimmst du eher einen kahlen Tannenbaum. Und Chiara hat eigentlich in den Nervenzellen so kahle Tannenbäume. Und die brauchen wir als Menschen, damit wir kommunizieren im Gehirn können. Und die sind nicht da oder nicht so ausgeprägt wie bei uns gesündere Menschen.
Und was sind jetzt so typische Symptome? Marion hat schon gerade gesagt, sie kann jetzt nicht mehr auf die Art kommunizieren, wie wir miteinander kommunizieren. Sie braucht da kommen wir bestimmt später drauf, noch Unterstützung. Was gibt es sonst noch für Symptome, die im Vergleich zu normalen Mädchen eingeschränkt sind?
Ja, also es fängt halt schon beim Kleinen an, dass sie eingeschränkt ist in der Mobilität, dass sie halt nicht laufen kann. Sie kann zwar stehen und uns helfen im Alltag. Nur schon normal aufs WC gehen, das ist für sie ein mega Aufwand. Und dadurch, dass sie aber stehen kann, kann sie uns recht unterstützen. Sie ist aber auch eingeschränkt nur schon in der Selbstständigkeit mit Essen oder Trinken. Da muss man sie allem begleiten. Oder nur schon ein Spiel spielen oder irgendwie ein Büchlein anschauen, da muss man ihr ganz viel Unterstützung anbieten, weil einfach die Handmotorik auch fehlt.
Gibt es da unterschiedliche Schweregrade?
Oh ja, da gibt es einen Unterschied.
Und wie würdet ihr das so einschätzen bei der Chiara? Wie schwer ist der Fall?
Also man muss die verschiedenen Symptome ein bisschen ausgliedern. Sag mal, die typischen Merkmale vom Rett-Syndrom sind so das verwaschene spastische Hände, dass viele so mit den Händen arbeiten. So immer ein bisschen klopfen und so klatschen, die sie sich oft Klopfbewegung macht. Das ist so das Typische, wo du eigentlich an einem anderen Mädchen schnell kannst erkennen, okay, die hat etwas, da siehst du ihr vielleicht ein bisschen an. Aber wenn sie so wäschende Hände macht, so Reibenbewegung, dann weißt du, okay, Tendenz Rett-Syndrom. Das kann sehr oft sein, weil das ist so ein typisches Symptommerkmal. Und alles andere sind verschiedene Ausprägungen, weil Ausprägung sich von Rettmädchen, die laufen. Das sind so unsere Läuferinnen, wie man so sagen im Verein. Die können laufen, weil sie einfach die Motorik haben können, dort mal beibehalten, je nachdem, wie viel Protein in den ersten anderthalb Jahren in der Säuglingsphase können abgeben. Entsprechend ist das Gehirn ausgerichtet oder weniger ausgerichtet mit der Motorik. Die können tatsächlich laufen. Brauchen aber teilweise trotzdem vielleicht auch ein bisschen Laufunterstützung. Dann hat es Mädchen, die sind wie Chiara jetzt im Rollstuhl, die können nicht laufen. Und solche Team können nicht selber essen.
Müssen ernährt werden
durch eine Sonde oder so. Beim Rett-Syndrom ist es so, die Entwicklung nachher, die Phasen, die nachher dann auf uns zukommen, die sind dann natürlich sehr unterschiedlich. Weil der Körper sich ja nicht so entwickeln kann wie jetzt ein normaler Mensch. Und eigentlich Nachwehen von dem Syndrom in verschiedenen Arten und Weisen ausgeprägt sind. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Denn
es bringt halt alles was mit, dadurch, dass sie viel sitzt, kriegt sie einen krummen Rücken, hat
Skoliose.
Mit Skoliose. Genau, also und aus vielen Umsitzen bringt sie noch mehr Bauchbeschwerden oder Darmbeschwerden, weil das natürlich nicht gleich funktioniert, wie wenn man laufen kann.
Ein Teufelskreis.
Ja, genau. Mhm. Und viele Kinder oder Rettmädchen sind halt auch betroffen von Epilepsie. Und die Epilepsie schränkt dich auch sehr im Alltag ein, weil du musst 100% betreut sein, du weißt nie, wenn ein Anfall kommt. Und die machen natürlich auch das ganze Gesundheitsbild immer wieder schlechter, weil in einem epileptischen Anfall kann halt auch vieles passieren, so wie der Chiara jetzt mehrmals eine Lungenentzündung passiert ist, weil sie nach einem Anfall Aspiration hatte.
Das heißt, sie hat das verschluckt oder ihren Speichel verschluckt, ist in die Lunge gekommen.
Genau.
Und da
genau.
Sind Bakterien und alles drin und das löst dann sowas aus.
Mhm. Genau, und so kann sich halt das Krankheitsbild immer wieder verschlechtern. Aber unsere Rettmeitli, da kann jedes Mami sagen, oder auch Papi, dass die einfach so Kämpferinnen sind und immer wieder zurückkommen und einfach alles geben, um wieder Fortschritt zu machen.
Weil, das muss man auch sagen, sie haben eigentlich eine ganz normale Lebenserwartung, wenn ganz jetzt genau. keine schweren Komplikationen dazustoßen.
Ganz genau, da kann man wirklich so sagen. Also wenn jetzt nicht etwas von diesen Situationen eintreffen wird, wo es auf einmal in die falsche Richtung geht, eben während einer Lungenentzündung, weil sie aspiriert haben, haben sie eine ganz normale Erwartung.
Wie viele Rettmädchen gibt es denn in der Schweiz? Also von Deutschland weiß ich es, pro Jahr gibt es so 50 Rettmädchen in Deutschland und insgesamt so mehr als 5000. Wie hoch ist die Zahl in der Schweiz? Wisst ihr das?
Ja, die kannst du gut Sechstle oder Achtle, würde ich jetzt gut sagen. Das ist tatsächlich realistisch, ja.
Also jedes zehntausendste Mädchen kann betroffen sein.
Kann betroffen sein, ja.
Jetzt habt ihr ja gerade gesprochen, was es für Symptome und für Komplikationen geben kann oder schon gegeben hat. Ist denn dieser Prozess jetzt mit fast 10-jährig abgeschlossen oder verschlechtert der sich jetzt noch im Lauf der nächsten Jahre? Oder wie kann man den stabil halten? Was macht ihr da?
Also sie ist ja noch voll in der Entwicklung drin und auch, wir haben gerade jetzt frische Arztgespräche gehabt und es ist auch wichtig, dass man jetzt dran bleibt und auch in der Mobilität sie weiterhin fördert, damit sie jetzt im Wachstum noch Fortschritt kann machen. Weil irgendwann, wenn sie dann eine junge Erwachsene ist, ist es einfach so, dass der Körper halt vollständig entwickelt ist und dann kann man wie nicht mehr viel machen, außer sie einfach begleiten in dem Zustand, wo sie ist. Oder also es gibt schon noch kleine Fortschritte, aber nicht mehr die grossen, die man jetzt noch in diesen jungen Jahren machen kann. Und darum ist es auch wichtig, jetzt weiterhin Vollgas zu geben. Und auch ja, jetzt unsere nächste Reha ist angedacht, damit Chiara wieder kann, sich 2 bis 3 Wochen am Stück arbeiten und Vollgas geben.
Das hört sich sehr, sehr positiv an. Ich muss aber jetzt mal auf euch zu sprechen kommen. 9,5 Jahre seid ihr jetzt in dem Thema drin. Wie hat es aber angefangen? Also es muss doch wahnsinnig erdrückend gewesen sein. Und wie kann man sich mit so einer Situation arrangieren? Weil man ja weiß, es ist eine immerwährende Krankheit. Sie braucht Pflege, sie braucht euch das Leben lang. Wie kann man damit überhaupt klarkommen? Oder wo schöpft ihr die Kraft, dass ihr jetzt so optimistisch und dankenswerterweise hier bei mir sitzt und sagt, das schaffen wir und wir sind positiv und das läuft, das kriegen wir hin?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wir zwei, das ist so ein bisschen unsere Grundeinstellung, unsere Energie, die wir uns zwei geben, unsere Stabilität, wo auch nach dem Tag, wo wir es ja erfahren haben, aber wir haben uns einmal Gedanken gemacht darüber, wo wir dann zur Nacht, wo die Kinder geschlafen haben, hey, wieso, weshalb, warum? Wieso wir?
Warum unser Kind?
Warum unser Kind, oder? Da fragst du dich einfach, wieso jetzt wir? Wir haben uns ja das so gewünscht und wieso müssen wir jetzt mit dem konfrontiert werden? Und dort schaffst du einfach so das Thema, hey, ich glaube, ja, weil wir es können, weil wir die Älteren sind für so ein Mädchen.
Sie hat sich uns ausgesucht, haben wir immer gesagt.
Genau. Weil wir zwei einfach mit mit ihrer Idee, mit ihrer Positivität auch wollen vorwärts gehen. Weil wir die Energie und die Kraft auch immer wieder können, uns gegenseitig holen in der Familie, mit den Freunden, da auch zu managen. Das ist wirklich so, dass die Energie immer das Positive sehen, auch in diesen verschiedenen Phasen immer wieder können führen zu schauen. Einfach mit dem Ziel, irgendwann kann der Mädchen vielleicht doch noch was ganz Besonderes selber machen. Also auch immer mit dieser Energie, okay, sie wird eine Läuferin. Sie läuft zwar heute noch nicht, aber das Ziel ist immer noch da. Oder sprich Kommunikation, die du nachher auch ansprechen willst, mit einem augengeschürten Computer. Hey, sie kann gut kommunizieren. Und es ist nicht so, dass sie es nicht versteht. Sie versteht uns alle. Und einfach auch ihre Strahlen und ihr Lachen. Da gibt es so viel Energie zurück. Also dankbarer kannst du gar nicht sein.
Auf der einen Seite ist es natürlich, dass man dem Kind ja alles geben möchte. Alles, die ganze Liebe, die ganze Aufmerksamkeit, dass es ein fröhliches, dass sie ein schönes Leben hat. Aber auf der anderen Seite als Paar, die da auch sehr viel Zeit und Energie reinstecken müssen, wie schafft ihr euch für euch Inseln, damit ihr da auch mal Abstand auch mal nehmen könnt und euch auch als Paar kräftigen könnt?
Ja, also wir können einfach von Glück reden, dass wir so gut in der Familie aufgestellt sind, dass wir meine Eltern haben, Schwiegereltern haben, dass wir uns einmal im Jahr nehmen, wir uns immer Zeit nur für uns. Wo wir zusammen in die Ferien gehen oder ein verlängertes Wochenende irgendwo hingehen, einfach um uns zu stärken. Und wir haben durch Chiara oder ihre Krankheit haben wir halt auch eine Assistentin jetzt, die heisst seit jetzt etwa 4 Jahren. Und durch die Assistentin haben wir einfach auch gelernt, wir müssen abgeben. Man muss auch mal Arbeit einfach abgeben und sagen, schau, heute Abend gehen wir einfach weg. Wir gehen jetzt essen, wenn es noch 2-3 Stunden sind. Und du kannst jetzt bitte mit der Chiara und auch Alessio die heiße. Und so können wir uns immer wieder Inseln schaffen, um einfach Energie zu tanken.
So wie heute oder wie jetzt, dass ihr gerade auch gemeinsam hier sein könnt. Ihr habt gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt und das möchte ich jetzt mit einflechten. Nach der Chiara kam der Alessio. Also auch das ist ja eine tolle Geschichte. Habt ihr da mit Herzzittern gedacht, hoffentlich geht da alles glatt? Oder wie war denn da die Schwangerschaft? Also da hat man doch schon so ein bisschen, man überlegt, oder?
Ja, mir überlegt gut. Die
Schwangerschaft ist gut gegangen, tipptopp.
Also ist ja nicht so, das Schicksal hat uns tatsächlich zweimal getroffen. Der Alessio ist gesund auf die Welt gekommen, haben wir gedacht in dem Moment. Und 3 Tage später haben wir die Hiobsbotschaft bekommen, er hat einen Hirnsprung. Also das heisst, ein Teil vom Dickdarm ist nicht fähig gewesen, um den Kot rauszubringen, weil die Nervenzellen in diesem Stück Dickdarm gefehlt haben. Und da ist in dem Prozess gewesen, vom Warten auf die Diagnose von der Chiara, ist der Alessio auf die Welt gekommen. Und das ist natürlich schon auch emotional ein massiver Rückschlag gewesen in dem Moment. Weil,
Schon wieder wir.
Schon wieder Laune der Natur, weil das Ganze ist beides nicht vererbbar gewesen.
Und also keine genetischen
Vorerkrankungen. Das ist einfach eine Laune der Natur. Und ja, und dann auch da haben wir gemanagt. Und auch da ist ein Rucksack, weil man darf es nicht vergessen. Auch Alessio hat seine Geschichte und auch er hat etwas gehabt. Man hat es können operativ natürlich sagen, das Stück Dickdarm entfernen, aber nichtsdestotrotz. Auch er hat etwas und auch er hat eine Geschichte und auch er trägt einen Rucksack heute mit sich mit seinem Darm. Und auch da ist ein Thema für uns. Er läuft, er spielt, er macht alles tipptopp, alles gesund. Ja, aber da nehmen wir auch mit. Aber da nehmen wir genau mit der gleichen Energie mit wie mit der Chiara.
Aber das könnt ihr jetzt abhaken, das Thema Alessio und Krankheit, oder müsst ihr da jetzt nur ernährungsmäßig etwas umdisponieren?
Es hängt viel natürlich mit dem Alessio zusammen, wie er mitschafft. Und umso besser er mitschafft, umso besser geht es ihm. Aber hauptsächlich ist schon Thema Ernährung und immer wieder beim Arzt ab und zu eine Psyche machen, ob alles in Ordnung ist. Aber grundsätzlich ist es abgeschlossen.
Genau. Mhm. Eigentlich ist es ein abgeschlossenes Thema, aber doch immer wieder da. Es poppt immer wieder auf.
Es ist halt schon das ein Stück Darmfeld, das darf man nicht vergessen.
Dickdarm oder Dünndarm?
Dickdarm,
ja, der ist nicht so lang. Der Dünndarm ist der lange, ne?
Genau.
Ja. Mhm. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Chiara. Da so in den ersten Jahren, also es gab dann bestimmt nach dem ersten Jahr diese Rückschritte und mittlerweile habt ihr eben erzählt, sitzt sie im Rollstuhl. Da braucht ihr aber ganz schön viel Unterstützung auch von außen. Wie sieht die aus? Was gibt es da? Ihr spracht von einer Person, die jetzt unterstützend tätig ist. Wie sieht denn so der Alltag von der Chiara aus und was braucht sie alles für Produkte? Listet mal auf, was das alles für einen Rattenschwanz mit sich zieht.
Also, boah, das ist ein großer Rattenschwanz, aber da hast du am besten.
Chiara geht wie alle anderen ganz normal in die Schule. Das ist sicher schon mal eine mega Entlastung für uns, dass sie auch am Morgen und 4 Nachmittag ist sie in der Schule. Sie geht jetzt neu in Lengwil in Eckarthof, vorher sie da in Kützling im HPZ gsi. Und nur schon die Schule, sie wird mit dem Taxi abgeholt zu Hause und dann wieder heimgebracht mit dem Taxi. Und das ist schon eine mega Entlastung für uns. Und zusätzlich haben wir jetzt eben noch eine Assistentin, die uns gewissen Morgen zu Hause hilft, weil einfach beide Kinder müssen richten am Morgen, dass sie pünktlich in der Schule sind. Und ich bin ja auch noch berufstätig, um auch noch pünktlich bei der Arbeit zu sein. Haben wir einfach sie als mega grosse Unterstützung und sind sehr dankbar, dass wir sie haben. Und ja, auch nach der Schule, wenn Chiara heimkommt, ist sie rum und macht recht viel in der Pflege. Oder halt vieles Mobiles, wo Chiara zu Hause üben muss.
Genau.
Und das ist jetzt genau das. Also wir haben zu Hause ein Stehbrett, wo Chiara immer wieder reinstehen muss. Einfach nur schon, dass die Knochen belastet sind und die Knochendichte genug stark ist. Dann haben wir ein Motomet zu Hause. Normal haben das so alte Damen oder Herren im Fitnessstudio gern, weil man da einfach drin sitzt und so kann Velo fahren oder die Arme bewegen. Aber Chiara macht es auch gern, weil sie gleichzeitig noch ein bisschen auf Fernsehen schauen oder man tut ihr mal was vorlesen.
Hat sie da eine Lieblingssendung?
Sie schaut am liebsten Bibi und Tina.
Oh, okay, schön. Aber das heißt, es gibt auch noch Assistenten, die computergestützt sind. Das hattest du eben, Gianvito, angesprochen. Das nennt sich ja unterstützende Kommunikation, genau, ganz moderne.
Unterstützende Kommunikation, ganz genau.
Und wie muss sich das der normale Mensch vorstellen? Was ist das denn genau? Ist das ein Tablet, wo was drauf ist?
Also man könnte sich ein Tablet vorstellen, Chiara hat aber einen grösseren Computer, weil es mit dem Tablet nicht so funktioniert. Also man muss sich eigentlich vorstellen, technisch gesehen, wir haben Infrarotkameras unten dran, ganz klein, die sind kalibriert auf ihre Augenpupille und damit kann sie eigentlich den Touchscreen bedienen. Also wir werden mit dem Touchscreen draufdrücken und wenn sie aber ein Symbol jetzt über 2 Sekunden anschaut, dann ist es bestätigt, das Feld. Und das Feld redet. Und das Feld hat eigentlich symbolisch quasi eine Bedeutung, wie ich oder du oder sie. Und das sind die wichtigsten Kernwörter beieinander. Die brauchen wir zum Reden. Und die wiederholen sich ja eigentlich ganz viel. Und wie viele Unterdateien, wie jetzt das Morgenessen, Mittagessen, Ernährung, Sport oder ihre Lieblingsgeschichte oder das Tagebuch.
Und also Spiele,
ganz genau. Und so kann man sich da vorstellen, dass sie dort mal mit dieser Kommunikation so angefangen hat. Aber um das zu lernen, muss man es ihr vorzeigen. Und da ist Marion ganz gut, weil sie hat sich da auch weiterbildet in dieser ganzen Geschichte. Nochmal zusätzlich, das ist eigentlich so ein sogenanntes Modeling. Du musst ihr vorzeigen, wie es funktioniert.
Aber das bekommt sie am Eckarthof ja schon trainiert, oder?
Das bekommt sie auch am Eckarthof trainiert. Aber es ist so ganz einfach. Bevor wir als Baby mal haben können Ball sagen, haben wir den Ball irgendwie gefühlt 10'000 Mal gehört. Weil auch du hast deinen Kindern gesagt, da ist der Ball, da ist der Ball und da ist der Ball. Und irgendwann weiss doch der Kind, da ist der Ball. Korrekt. Die Chiara muss es einfach ein Vielfaches X mehrmal machen und ihr zeigen, da ist ich, da ist ich, da ist ich, da fällt ist ich, da fällt ist ich. Und irgendwann hat sie da programmiert, okay, da fällt ist ich. Wenn ich würde ich sagen, dann muss ich das Feld anschauen.
Und das ist ein Trainingseffekt, den sie aber auch braucht, diese ständige Wiederholung.
Ganz genau, ganz genau. Und so kannst du dir im ganzen Alltag vorstellen, sei es in der Kommunikation, sei es in der Motorik, sei es Physiotherapie oder
Ergotherapie
für Pfeilmotorik. Das sind stetige Wiederholungen. Und das sind viele kleine Puzzle und Bausteine, die du eigentlich aufbauen musst, damit sie in Zukunft nicht so Beschwerden hat.
Jetzt gibt's natürlich ein großes Therapieangebot am Eckarthof selber, wo solche Therapien mit integriert sind in den Tag. Es ist ja nicht nur Lernen, Schule etc., sondern es sind ja genau dann diese Punkte. Jetzt hat sie Unterricht im unterstützende Kommunikation, jetzt hat sie eine Stunde Ergotherapie, Bewegungstherapie und was es da ja alles gibt. Dann kommt sie aber nach Hause und dann müsst ihr ja mit ihr auch kommunizieren oder ihr müsst auch mit ihr spielen und machen und tun. Klappt das auch im Familienverbund? Wie gehen denn die Geschwister mit ihr dann um?
Also das Gerät nennt sich Tobi und der Tobi ist eigentlich ab dem Morgen ist der angeschaltet und immer bereit für Chiara, dass sie reden kann. Und der ist eigentlich für uns ganz klar, es ist kein Spielgerät. Da hat Mama Alessio ganz viel beibringen müssen. Das ist kein Computer zum Spielen, sondern zum Reden. Und der ist für uns ganz normal, der steht immer auf dem Tisch. Chiara kann immer mit ihm reden, wenn sie, also sie muss natürlich am Tisch sein, da ist natürlich die Voraussetzung. Wir haben aber auch eine mobile Station, dass sie auf dem Sofa könnte reden. Und es ist halt wichtig, dass wir ihr das Angebot geben. Wenn wir ihren Weg nehmen, hat sie gar keine Chance zum Kommunizieren. Also gerade das Beispiel war, wir sind jetzt gerade im Spital für eine Untersuchung und dann sagt der Arzt knallhart zu mir, sie fragt Elisa, wo ist der Computer? Chiara kann mir gar nicht sagen, wie es ihr geht. Und dann musste ich sagen, ja, es stimmt. Wir müssen es immer wieder mehr sagen, hey, wir müssen das Ding mitnehmen, weil sonst kann Chiara nicht reden.
Natürlich kennst du oder kennt ihr eure Tochter und ihr könnt ihr schon am Gesichtsausdruck ansehen, ob es ihr gut geht, ob sie fröhlich ist, ob es ihr schlecht geht. Das kennen eigentlich alle Eltern beim Kind feststellen. Aber tatsächlich, sie muss sich ja mit ihren 9,5 Jahren auch äußern können und das kann sie halt dann nur über dieses Gerät. Das macht Sinn. Wie kommunizieren denn dann Bruder und Schwester zusammen? Machen die das dann auch über den Computer oder gibt es da auch so Zwischenmenschliches, was ihr feststellt?
Also schon vieles auch zwischenmenschlich. Also gerade der Luca und Alessio, also es ist beides, die laufen rein und wissen, wie es ihr geht. Die wissen auch ihre Mimik, was sie will. Oder wenn sie etwas trinken will, dann schaut sie das Trinken an und versucht irgendwie, vielleicht einmal dagegen, versucht zu anfassen, oder? Und dann ist klar, sie will etwas trinken. Oder hey, jetzt morgen ist da, ist parat, wir sind noch nicht am Tisch. Und sie schaut jetzt morgen und versucht nach dem Teller zu greifen. Ja, dann weiss der kleine Bruder, okay, gib ihr jetzt Gabel ins Maul mit dem Stück Brötchen. Das ist nonverbale Kommunikation, das ist die Gestik und das haben wir alle so. Und darum musst du eben immer wieder an die Nase nehmen, um das Gerät wieder einzusetzen, weil wir verstehen sie ja, also wir verstehen sie ja anhand vom Bild, von dieser Gestik, von dieser Mimik, von dieser Augenausstrahlung und es ist brutal, also was der Körper eigentlich so kann kommunizieren, ohne dass er eine Lautkommunikation hat. Also.
Genau, aber du sagst es richtig, wir verstehen sie. Und unsere grosse Aufgabe als Eltern für Gera, finde ich, ist schon, sie auf die Zukunft vorbereiten und auch auf den Weg, weißt, wenn sie mal nicht mehr daheim wohnt. Und dann ist ja wie auch die Hauptsache, so viel Selbstständigkeit wie möglich ihr mitzugeben. Und eins davon ist, kommunizieren. Weil für mich ist immer das Beispiel, man hockt in einer Wohngruppe mit beeinträchtigten Personen und man hat irgendwie Autisten oder sonst irgendwelche Krankheiten. Und Chiara als Rett-Syndrom, wo ganzes oder Frau wird sie denn sein, wo dort sitzt und einfach glücklich ist, dass sie kann da sein und sehr zufrieden ist und halt sehr geduldig. Und dann hat es dort verschiedene Personen drin, die einen schreien um, die rufen. Und auf wer geht man zu? Die, die laut sind. Und darum ist es wie wichtig, der Gera eine Selbstständigkeit mitgeben. Ich will Aufmerksamkeit. Und ein Punkt davon ist halt Kommunikation mit dem Tobi. Wenn ich auf dem Tobi die ganze Zeit rufe, hey, 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 dann, ich meine, das ist auch die halbe im Abendessen. Wenn sie uns nerven will, dann sagt sie die ganze Zeit das gleiche Wort. Und irgendwann sagen wir auch, es langt. So.
Aber das ist ja eigentlich auch eine normale Kommunikation, aber sie hat halt das Zwischengerät, was dann zwischen euch steht.
Genau. Das ist eigentlich ihre Stimme, oder? Und die kann ich dann schon auch wirklich dann auf den Keks gehen, auf gut Deutsch. Also die kann da auch. Also,
und im richtigen Moment.
Und sie kann es eben. Und das ist wieder der Beweis, dass sie im richtigen Moment die kann so anstupsen, dass du eigentlich weißt, der Mädchen versteht alles. Alles, was um ihre passiert, ist sie voll dabei.
Und kann auch diese Emotionen ausdrücken.
Absolut, absolut. Schadenfreude ist ihre die größte Freude.
Jetzt habe ich ja eben gefragt, ihr müsst euch Inseln schaffen. Jetzt habt ihr zwei Söhne. Gibt es da auch Papa-Sohn-Beziehungen, die ihr auslebt, auch mal abseits von immer dem Krankheitsfall Chiara?
Ja, da haben wir, da haben wir. Also ich ganz intensiv Fußball mit beiden Kindern. Also mit dem Luca natürlich jetzt schon länger, weil er halt schon älter ist und schon länger Fußball spielt. Ja, bin ich schon seit Jahren sein Fußballtrainer, seit er eigentlich 5, 6 ist und jetzt mittlerweile 18. Heute immer noch sein Fußballtrainer. Das ist so ein bisschen unsere Papa-Sohn-Beziehung. Da sind wir 3-mal in der Woche auf dem Fußballplatz. Jetzt mit dem Alessio auch, jetzt fängt es auch immer mehr intensiv an. Er spielt jetzt auch Fußball, dann begleitest ihn zwar noch nicht als Trainer im Training, aber du gehst doch an die Spiele und an die Veranstaltungen, gehst mit ihm Fußball schauen, auf St. Gallen, er ist ein mega St. Gallen-Fan und gehst mit ihm dort hin. Das sind so ein bisschen die Inseln mit den Kindern, die du auch machst, oder wo wir uns auch mal Zeit nehmen und Marion sagt, heute ist ein Mami-Alessio-Tag. Heute ist einfach Mami-Alessio und Chiara ist separat betreut.
Jetzt muss ich aber kurz meinen Finger in die Wunde halten. Warum spielt ihr dann beim SV Litzelstetten drüben in Konstanz und nicht hier in Kreuzlingen oder Nachbargemeinde?
Das ist ganz gut. Natürlich, der Luca ist aus meiner ersten Bezirk und er wohnt in Litzelstetten. Da hat sich dann so natürlich die Beziehung stark gefunden. Du bist das erste Mal Fußball schauen, wo er das erste Mal Training hat. Und dann hast du so, ja, ich würde mal salopp gesagt, einen Trainer gehabt, der mit 30 kleinen Kindern allein auf dem Fußballplatz war. Und dann hast du so den inneren Drang gehabt, zu helfen. Und aus dem einmaligen Helfen ist das zweite Mal helfen, das dritte Mal helfen worden. Und irgendwann hatte ich den Schlüssel von der Garderobe. Und seitdem bin ich am Lukas im Trainer.
Da müssen wir natürlich jetzt noch anschließen, damit man das auch mal in Relation setzt. Du bist DFB-Ehrenamtpreisgewinner.
Ganz genau.
Und das für das große Deutschland mit knapp 90 Millionen Einwohnern, ist das natürlich schon eine große Auszeichnung.
Ja, das ist ja wirklich eine große Auszeichnung.
Die hast du bekommen. Du hast aber auch, oder ihr seid Ausrichter gewesen vom Chiara Lian Cup.
Genau.
Da seid ihr das erste Mal auf die Öffentlichkeit zu und habt im Prinzip publik gemacht, dass die Chiara das Rett-Syndrom hat. Was ganz ist genau aus diesem Cup geworden? Wie ist da die Resonanz gewesen?
Also die Resonanz ist mega gewesen. Genial, also mega. Es ist sogar natürlich gerade der Anfangsprozess gewesen von uns, Thema Rett-Syndrom. Und es ist irgendwie auch ein bisschen eine Verarbeitung gewesen. Wo wir dann auch zu den verschiedenen Rettvereinen beitreten sind, auch zu Baden-Württemberg. Und eigentlich ist dann irgendwie durch einen Bekannten von uns, der auch bei uns im Fußballverein war, so Thema, hey komm, wir machen ein Fußballturnier. Und aus dem, hey komm, wir machen ein Fußballturnier, ist dann irgendwie etwas gewachsen und entstanden, das ist einfach einmalig. Weil die Kettenreaktion, die ist unglaublich. Also du hast dann gedacht, okay komm, wir machen etwas mit Meitli, weil es ein Meitli-Thema ist, wir machen ein Meitli-Turnier. Und aus, wir machen ein Meitli-Turnier, ist ein Zweitagesturnier geworden, wo Jungs und Mädchen gespielt haben im jüngeren Jahrgang. Und aus dieser Benefizveranstaltung hat sich die Reaktion, wir machen es über Grenzen. Also wir haben es, sei es Kützling ins Boot genommen, wir haben Konstanz ins Boot genommen mit dem Thema Litzelstädte. Hat natürlich auch die Plattform von Litzelstädte, weil wir dort natürlich als Trainer tätig sind. Und dadurch ist das natürlich wie so eine eigene Dynamik gewesen, mit Möglichkeiten, einer Tombola, mit Spendeaufruf, wo wir dann gespendet haben in die Forschung vom Rett-Syndrom, weil das uns ganz, ganz wichtig war, weil die Forschung ist wirklich sehr weit, was das Rett-Syndrom anbelangt. Und für uns war das wie so ein bisschen die Energie gewesen, hey, komm, da musst du vorantreiben, weil wenn du da vorantreibst, dann können wir vielleicht auch noch davon profitieren. Das war so ein bisschen der Nebeneffekt von diesem Thema, so ein bisschen der Antrieb. Aber für uns war es auch wichtig, uns irgendwie auch nicht zu verstecken mit dem Thema.
Ihr seid ja auch ganz offensiv dann plötzlich von dannen gezogen. Also einmal habe ich ja gerade rausgehört, ihr habt euch engagiert in den jeweiligen Clubs. Da gibt es, glaube ich, den Rett e.V. Deutschland, Rett e.V. Baden-Württemberg als Sektion, quasi wie der Kanton. Es gibt auch in der Schweiz einen eingetragenen Verein. Ihr habt eine Homepage gemacht und habt auch dort in einem Blog die Chiara mal vorgestellt und wie das Leben von Chiara ist. Ihr habt dann regelmäßig Blog-Einträge gemacht mit Spenden, die jetzt da in die Forschung gegangen sind. Sind die rein in die Forschung gegangen oder auch in Therapien für die Chiara?
Unterschiedlich. Also von dem Turnier haben wir viel gespendet in die Forschung, haben aber auch beide Vereine unterstützt, in der Schweiz oder in Baden-Württemberg. Und auch Therapien haben wir sehr viel selber getragen, weil wir einfach wie gefunden haben, wir wollen den Chiara ermöglichen und haben den halt
gemacht. Genau. Aber es hat auch so eine Dynamik gegeben, oder? Du musst dir vorstellen, der Rettverein Schweiz, der ist... Das war mehr so eine Gruppe am Anfang. Da ist dann eher ein bisschen nach dem Chiara-Lien gekommen. Und dann hat es immer wieder kleinere Aktivitäten gehabt, die wir gar nicht so gross publiziert haben. Wo aber auch andere immer wieder eine eigene Aktion aufgerufen haben, durch Chiara, um etwas zu machen. Und so hat sich das, so ein bisschen das ganze Thema auch ergeben, oder? Weil es haben auch viele Leute danach noch gespendet, auch ein Jahr, zwei später, wo wir gehört haben, hey, wir gehen zum Beispiel in die Delfintherapie mit der Chiara. Auch dort hat es dann immer wieder Aktionen gegeben, wo jetzt zum Beispiel ein grösserer Arbeitgeber gesagt hat, hey, wir können da ja kein Weihnachtsessen machen wegen der Corona-Veranstaltung. Wir tun das Geld aber sozial spenden. Und dann haben die Mitarbeiter können entscheiden, wo machen wir es an, was sind so Vorschläge. Und unter anderem hat es auch wieder immer mal die Chiara gegeben als Vorschlag. Und so Spenden sind natürlich auch reingekommen und die haben wir dann aber auch wirklich dann auch für Chiara genutzt. Mit der sind wir dann auch in Therapie und in Therapiekosten übernommen mit den Spenden, die wir hinter müssen selber tragen.
Das ist dann halt was die Krankenkasse nicht übernimmt. Du hast aber gerade schon ein Stichwort genannt, Delfintherapie. Es gibt ja Hippotherapie, also Pferdetherapie, Delfintherapie. Was gibt es sonst noch für Therapien und warum tun besonders diese Tiertherapien den Rettmädchen so gut oder darüber liest man immer.
Ja, also es gibt noch, also Wittertherapie ist sicher auch mit dem Hund. Also wo, wenn der Hund zum Beispiel eine Physiotherapie begleitet und wir haben uns dann auch lange überlegt, sollen wir das machen und haben uns dann auch einen Hund zutun. Ja. Und wir wollten eigentlich Begleithundetherapie-Ausbildung machen. Sind auch, also ich bin auch recht weit gekommen mit unserem Idefix, aber leider ist dann die Phase von der Chiara kam, wo sie recht viel krank war und viel im Spital gelegen ist. Und da ist dann wie nicht mehr zeitlich gegangen. Und jetzt ist aus dem Idefix einfach unser Familienhund geworden, der aber Chiara genauso im Alltag begleitet, ob es jetzt Therapie ist oder nicht. Genau, und Chiara ist wie mit dem Pferd, sie darf auch reiten. Das ist für sie die beste Therapie in der Schule, die sie hat. Die liebt sie über alles. Und halt die Delfintherapie. Und man merkt einfach, dass die Tiere kennt der Chiara noch ganz anderes Gefühl mit, wie nur wir Menschen. Also, die noch ganz andere Verbindung. Und
in der Wahrnehmung?
Wie würdest du erklären? Das ist so eine Energie, die musst du spüren und sehen. Das ist so, da kommen ganz andere Momente führen. Da strahlt einfach ganz ein anderes Mädchen nach dieser Therapie. Also, da geht eigentlich wie so eine Blume nochmal zusätzlich auf.
Also die Delfintherapie muss man sich wie vorstellen, wir sind dort hier, Chiara hat ja eigentlich nicht wirklich gewusst, wo fliegen wir jetzt an, was passiert da nachher. Und Chiara ist eigentlich gern im Wasser, aber sie ist zum Beispiel überhaupt nicht gern, wenn das Wasser spritzt. Und dann ist ja noch mehr Salzwasser. Und die ist in dem Wasser gewesen, sie hat nicht einmal irgendwie ihre Augen müssen kratzen, weil das Wasser gespritzt hat. Sie hat sich selber ausgesucht, der Delfin soll mich nass spritzen oder mich abknutschen. Und das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, wow, die Verbindung, wir mit ihrem Wasser sind, vergiss es, wenn da ein Tropfen ins Gesicht kommt, ist das
Drama.
Ja, Drama. Absolutes Drama.
Genau.
Also da ist einfach mega.
Habt ihr denn diese Sequenzen festgehalten mit der Kamera, dass ihr sie nachträglich wieder zeigen könnt und sie sich dran wieder erinnert? Ja. Weil ihr ja eben gesagt habt, das Thema Wiederholung ist für sie ganz wichtig und dass sie das dann also immer wieder sieht.
Nebst Bilder, Bücher und Videos ist eigentlich alles irgendwie festgehalten bei der Chiara. Aber Therapie selber ja, definitiv. Weil für uns ist es ja auch ein Erlebnis gewesen. Also für uns als Familie dort das Fünfte dort anreisen, das war ein mega Erlebnis gewesen. Und für Chiara noch spezieller. Also das kannst du fast nicht in Worte beschreiben, wie viele Emotionen da rausgehen. Und die Emotionen und die Energie, die sie als Mädchen dort hat können danken, da treibt nochmal Monate nachher raus. Also das ist wie so, die Blumen, die strahlt dann nochmal zusätzlich. Und dort holst du natürlich nochmal viel Kraft raus, dann auch in dem ganzen Thema Mobilisierung nochmal viel mehr pushen.
Also man muss halt auch sagen, nach dieser Delta-Therapie hat Chiara einen der grössten Fortschritte gemacht. Also wir sind mit dem Ziel an, wir wollen, dass Chiara laufen kann oder dass sie zumindest Schrittli mit Hilfe laufen kann. Und anfangs Delta-Therapie hat man sie noch in Stand genommen und hat einfach probiert, was ist möglich. Und jetzt haben wir einfach ein Papier zuhause, wo sie der Chiara ihre Füßfarbig angemalt haben. Und wir haben ein Papier, wo der Chiara ihre Schritte drauf sind, wie sie gelaufen ist, Ende dieser Therapie. Und das ist einfach Wahnsinn, was die Tiere mit ihr gemacht haben.
Jetzt blicken wir in die Zukunft. Ist eine Wiederholung gefordert, gefragt? Würdet ihr sowas nochmal machen oder ist das eher schwierig?
Also führt Chiara unbedingt. Also ich finde, für sie ist da glaube ich ein mega Mehrwert, wenn sie einfach wieder zwei Wochen darf glücklich sein und einfach das berieseln lassen und Fortschritt dürfen machen im Zusammenhang mit so einem speziellen Tier.
Jetzt muss man natürlich gucken, wo das dann stattfindet. Mhm. Was sind da die Hürden, die ihr habt oder eure Gedanken? Es muss ja ein gesicherter Raum sein, damit auch wenn in der Zeit mal irgendwas nicht so läuft.
Genau, mit der Erfahrung, die wir gehabt haben, dass Chiara vor anderthalb Jahren auch doch viel Lungenentzündungen gehabt hat und der Intensivstation gelegen ist, musst du auch sicher sein, in was für einen Rahmen begibst du dich. Wie sind auch die Massnahmen dort vor Ort? Wie funktioniert das Ganze? Was ist in einer Notfallsituation? Wie ist der Rücktransport geregelt? Wie schnell kommen wir wieder heim? Wie schnell kommen wir in unsere Bubble, wo wir alle Prozesse und Abläufe kennen mit den Ärzten, mit den Fachleuten in so einer Situation, weil wir einfach da uns jetzt nach dem Thema 224 etwas aufgebaut haben, wo wir genau wissen, wenn Chiara krank wird, dann passiert da der Anruf, der Anruf. So und so viele Medikamente haben wir daheim. Das und das wird abgesichert. So schnell sind wir in St. Gallen. Ja, wenn du so eine lange Reise wie jetzt Curaçao auf dich nimmst, dann sind das einige Stunden Flug, die du dort hast. Hast zwar gute Ärzte vor Ort, vielleicht nicht die gleiche Voraussetzung, aber du musst halt in eine Phase gehen, wo du weißt, okay, da ist sie safe. Und da müssen die Ärzte auch mitgehen. Weil wir haben auch ein zweites Mal gehen, tatsächlich. Das war auch das Thema. Da war aber genau im 24, wo sie ein paar Monate davor eine starke Lungenentzündung hatte und ziemlich einen Monat im Spital gelegen ist. Und dort haben wir auch wirklich sind wir hin und her gerissen. Sollen wir das Risiko eingehen oder nicht? Und haben uns eigentlich dann mit den Ärzten schlussendlich dagegen entschieden, das Risiko nicht in Kauf zu nehmen. Das hat uns dann schlussendlich bestätigt, weil sie hat dann später nochmal Lungenentzündungen gehabt. Und ja, aber für Chiara ja, definitiv. Also Delfintherapie für sie, das wäre genial. Das wäre wieder ein super Highlight, wo sie einfach nochmal kannst auf die nächste Ebene wieder bringen. Das ist auch ganz wichtig.
Jetzt hatte die Marion im Verlauf des Gesprächs gesagt, ja, wenn sie dann mal später erwachsen ist. Also im Moment läuft ja alles im Prinzip nach Plan. Sie ist auf dem Eckerthof und da hat sie ihre Therapien. Ihr arbeitet an der Kommunikation. Ihr guckt, dass sie sich äußern kann, dass die Kommunikation gestärkt wird, dass sie halt einen geraden Rücken hat oder der nicht krumm ist. Also ihr seid im Prozess drin. Aber wie, wenn ihr wirklich jetzt mal weiterdenkt, was fehlt denn noch für euch an Therapien oder was würdet ihr euch wünschen für die Chiara? Gibt es da noch irgendwas oder hofft ihr auf die Forschung, hofft ihr auf neue Medikamente, die Prozesse stoppen oder dass ihr sagt, wenn sie mal 30 ist, dann wollen wir tatsächlich, dass die ein paar Schritte läuft und zumindest sich in ihrem kleinen Haushalt, den sie dann vielleicht mal führt, auch selber bewegen kann. Was sind da so eure Ziele, Visionen?
Also die Hoffnung besteht natürlich immer. Und die geben wir auch nie auf. Mhm. Und unser grosses Ziel ist immer noch, dass Chiara einfach mini Schrittli kann mit Hilfe machen. Einfach, dass das für sie auch in Zukunft einfach eine Erleichterung ist. Weil wenn man irgendwo selber hingehen kann, ist das schon ein mega Mehrwert, wenn ich irgendwo hinlaufe und sage, ich will das jetzt. Genau. Forschung ist so, ich bin immer der Typ Mensch, ich lebe in dem Momentum, wo wir jetzt haben. Und wenn irgendwann mal etwas würde aufploppen, dann sagen wir sicher nicht nein, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der danach lebt. Hoffentlich kommt da bald etwas.
Also einfach das Leben gemeinsam als Familie im Familienverbund genießen, weitermachen, Hoffnung haben, dass ihr so viele schöne Momente genießen könnt. Gibt es denn etwas Praktisches, was euch noch fehlt? Wie man der Chiara, wie man euch helfen kann? Also das ist ja hier eine Plattform, wo man mal was sagen kann. Gibt es da irgendwas?
Also jetzt gerade speziell nicht irgendwie, wo mir jetzt gerade so ein Würden sind, wo du sagst, hey, wohl, wenn man da zusätzlich hätte, mega. Aber weil wir auch schon so eingewachsen sind mit den ganzen Therapien und Massnahmen.
Mal auf etwas freuen wir uns. Wenn wir dann endlich ein neues Auto können haben mit dem Rückumbau.
Genau.
Also dass ich hinten ins Auto einsteige.
Ganz genau. Das sind so ein bisschen Themen, die du halt immer merkst, auch im Alltag. Sicherlich, ja.
Das ist sicher dann
noch. Weil du lernst ja auch in diesem Prozess. Weißt, nicht alles, was du in dem Moment mal angedenkt hast, so bauen wir um oder der Therapiestuhl oder das Gerät ist das Highlight, ist dann auch im Alltag wirklich das Highlight. Es gibt auch Sachen, wo der Schuss hinten rausgehen, wo du dann auch sagst, okay, das Gerät ist jetzt nicht da, wo wir uns erhofft haben, in dem Moment, wo wir es gesehen haben, wo wir denken, boah, da ist für Chiara.
Gibt es ja hoffentlich ein Rückgaberecht, je nachdem, was man da anschafft, oder?
Je nachdem, natürlich. Gerade mit so Therapiegeräten ist es schon so. Das sind ja Geräte, die gehören dir ja nicht. Die sind ja
geleased, oder?
Die sind von der IV zur Verfügung gestellt. Und da gibt es auch ein Depot. Und das ist auch ganz lässig, mit den Leuten zusammenarbeiten. Und das ist mittlerweile auch schon eine Partnerschaft. Also,
läuft das alles immer sehr glatt? Mit IV, mit Krankenkasse, mit Versorgung, was weiß ich?
Nein,
was
also alles? Da läuft sicher nicht immer alles glatt. Also sicher, Anfang ist sicher holprig, was das Thema anbelangt. Du brauchst einfach wirklich auch eine Person, die dich dabei auch unterstützt, mal dich an die Hand nimmt und auch zeigt, was gibt es für Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur die IV, es ist Zelebralstiftung rum. Es sind ganz andere Stiftungen rum, wo du überall hast du eigentlich theoretisch eine Anlaufstelle. Aber wenn du die nicht kennst, kommst du nie an die Anlaufstelle. Und du brauchst jemanden, der dich ein bisschen an die Hand nimmt am Anfang und sagt, hey, schau, da hast du etwas, da die Stiftung, da kannst du Windeln bestellen, da kommst du Windeln über, du hast so und so viele Windeln zur Verfügung.
Es muss dir jemand sagen.
Es muss jemand sagen.
Und, was geht und was nicht geht. Und
da ist eigentlich da, wo wir immer wieder sagen, das fehlt eigentlich. Dass
du alles musst rauskommen. Kratzen und suchen und nicht, dass irgendwie die Leute auf dich zukommen. Das ist das, was ich strenge finde. Weil
es gibt keinen Fahrplan.
Genau. Oder? Da gibt es nicht. Also, wenn heute eine junge Familie, sonst eine Familie, ein Kind überkommt und die hat etwas, egal was, kommt niemand auf dich zu und sagt, hey, schau, das ist der Masterplan, das ist der Fahrplan. Die und die Angebote haben da, die und die Anlaufstelle haben da, gehen da dort an.
Also für uns ist ein mega Mehrwert immer wieder unsere Rettreffen, wo wir so ältere Treffen haben.
Wie oft habt ihr die?
So einmal im Jahr. Und dann ist einfach, der Austausch ist so extrem wichtig, weil es eine Mami erzählt von dem Neuen, was sie erlebt hat, die andere erzählt, in der Kommunikation haben sie das ausprobiert, hey, probiert mal da App aus oder macht da. Und so lernst du voneinander und kannst du einander einfach sagen, was noch alles für Möglichkeiten gibt.
Also der Austausch mit Gleichgesinnten, ja, der ist ja sehr, sehr wichtig.
Das ist extrem wichtig. Das ist eigentlich das A und O, dass du wirklich dich dort vernetzt tust.
Das sind ja die Gleichgesinnten, die vielleicht einen ähnlichen Fall daheim haben. Aber wie ist es denn mit den Leuten, die von außen kommen, die Chiara das erste Mal sehen oder wirklich fragend auf dich, auf euch zukommen und sagen, was ist denn da, was hat das Kind denn und so? Ist man das irgendwie auf die Dauer schon leid oder sagt man, ja gut, das ist so und jedem, der fragt, gebe ich auch gerne Auskunft?
Also ist absolut so. Also die auch für uns zukommen und fragen, dann geben wir ganz klar Auskunft. Und das erleben wir ja immer, egal wo du bist, in einem Hotel, am Strand. Also die Ersten, die kommen, sind Kinder, sind nicht Ältere.
Die haben überhaupt keine
Berührungsängste. Es sind meistens Kinder zwischen 5 und 8 und 9, die kommen und sagen, hey, wieso redet der Mädchen nicht? Wieso ist der Mädchen im Rollstuhl? Hat sie 10?
So kann es bei mir
gerade erst letztens gesagt, hat sie 10? Kann sie essen? Wieso macht sie immer so komisch mit den Händen? Wieso klatscht sie die ganze Zeit? Das sind ja so Sachen, hey, da gehen wir voll offen zu. Aber meistens erlebst du so, dass die Eltern dann eben das Kind wegnehmen wollen, so quasi, hey, das ist eine unangenehme Situation.
Aus Schamgefühl oder?
Genau, meistens auch aus Schamgefühl. Aber wir sind sehr offen. Und es ist auch eigentlich dankbar, weil Chiara hat eigentlich Freude, wenn auch ein anderes Mädchen zu ihr kommt. Und sie strahlt dann auch immer. Und sie beobachtet ja die Kinder ganz intensiv. Also Chiara kannst du irgendwo anstellen und das Schönste für sie ist eigentlich Kind und Menschen beobachten. Mhm.
Hat sie denn Freundinnen und Freunde? Oder sind das aus dem familiären Kreis oder auch auf dem Eckarthof? Gibt es da Leute, mit denen sie sich gern umgibt?
Nein, Kinder? Sie sind ganz klar enge Verwandte oder auch also Cousine, Cousin, die sind sehr eng mit ihr. Und das ist auch wichtig, dass sie sich immer sehen. Oder im Eckarthof, haben sie gerade heute erzählt, Chiara, wo sie zur Schule kam, sie war jetzt ein paar Tage krank gewesen. Das eine Mädchen hat gebrüllt, weil sie nicht gekommen ist. Wo ist Chiara? Wieso kommt sie nicht? Und also, die ganz enge Beziehungen. Und also, mega schön, mhm, das zu hören, dass sie so enge Freundschaften auch in der Schule pflegt. Ja.
Ich wünsche ihr, dass sie das weiter behält, dass sie diese Freundschaften hat, dass sie sich auch in Zukunft besser dann noch mit der unterstützenden Kommunikation auch äußern kann. Ihr kennt sie natürlich von der Pike auf, mhm, aber dass sie das auch nach außen hin tragen kann, mhm, was ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse sind. Ich mache 7 Kreuzzeichen und sage ganz, ganz lieben Dank für eure Offenheit, dass ihr das mir erzählt und damit jetzt auch über den Podcast einem größeren Publikum teilhaben lasst. Und ich finde das großartig. Ich wünsche euch ganz, ganz viele schöne Momente, auch mit der Familie, mit dem Alessio und mit dem Luca, mit Chiara zusammen. Und ihr habt noch eine Homepage. Wo kann man da mal drauf gehen, wenn man sich über Chiara so ein bisschen näheres Fachwissen aneignen möchte?
Am besten einfach unter www.red-chiara.ch.
Genau. Also es ist Chiara.
International.
Komm. Genau. Es ist chiara-red.com. Aber am einfachsten einfach Google und Chiara und Red IG und dann poppt da Zoberstubel auf.
Sie ist bekannt.
Genau.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich für das sehr offene und empathische Gespräch. Wie gesagt, viele schöne Momente mit Chiara weiterhin. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen fürs Einschalten, Zuschauen und bleiben Sie dem bodensee-podcast.ch treu. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal. Dankeschön euch.
Danke.
Danke dir.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.